Und zwar haben wir vom Leo Bigger, wer sich noch daran erinnern kann, da ging es ein bisschen um Abendmahl, es ging um die Emmaus-Jünger, um die Geschichte und um allgemein, glaube ich, einfach so ein bisschen das Abendmahl. Der Yannick dann Ostern, der Tod, die Auferstehung. Und ich will da heute ein bisschen sozusagen dran anknüpfen und da wieder reinnehmen, eigentlich in die Geschichte, in den Ort, da wo wir waren, mit dem Blick auf das Kommen des Heiligen Geistes. Und wie können wir uns positionieren, um vom Heiligen Geist zu empfangen? Wie können wir uns zu positionieren, dass unser Herz brennt? Nicht nur einmalig, auch nicht zweimal, sondern einfach auf unser ganzes Leben. Wie können wir uns positionieren, vom Heiligen Geist zu empfangen? Ob das jetzt die Taufe des Heiligen Geistes, ob das gewisse Begegnungen sind, egal was es ist, was wir erleben wollen im Reich Gottes. Wie können wir uns positionieren, richtig, um es zu empfangen? Und ich glaube, dass die meisten hier drin, oder ich würde mal wagen zu sagen, dass alle hier drin eigentlich im Herzen drin diesen Wunsch haben, Licht dieser Welt zu sein, den Wunsch haben, Heilungen zu sehen, den Wunsch haben, das Evangelium zu verbreiten in ihrem Umfeld, zu ihren Nachbarn, zu den Leuten auf der Straße oder auch, selbst wenn es jetzt nicht auf dich zugetroffen hat, einfach den Wunsch hat, ein gottesfürchtiges Leben zu leben als Christ. Und heute wollen wir uns einfach das angucken, okay, wie kommen wir da hin? Was ist der Schlüssel? Was ist die Befähigung? Wie kommen wir da hin? Das ist im Endeffekt nochmal die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, mit der ich einfach auch nochmal starten will. Für den einen oder anderen ist es natürlich eine Wiederholung vom Leo Bigger, der es schon mal ein bisschen angeschnitten hat, aber nochmal zum Kontext. Die Geschichte von den Emmaus-Jüngern findet eigentlich direkt nach dem statt, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Er ist den Frauen begegnet als erstes. Die haben es den Jüngern gesagt, die haben es erstmal alle nicht geglaubt. Und die, unter anderem zwei Nachfolger Jesu, sind eben nach Emmaus gewandert. Das war eine Stadt, also ein kleines Dorf, ungefähr so 10 Kilometer entfernt von Jerusalem. Und die haben da eben so eine Tagestour hingemacht und währenddessen einfach philosophiert, diskutiert, was denn genau passiert ist. Und um sich da einfach auch nochmal so vorzustellen, finde ich so spannend, dass Jesus ja eigentlich so oft, ich glaube, der Dominik hat es letzte Woche oder vor 2 Wochen gesagt so gut, dass eigentlich Jesus so oft, den er ja gesagt hat, hey, ich werde ans Kreuz gehen müssen, ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Er hat ihn so oft eigentlich Vorhersagen und Versprechen gegeben, dass es genauso passieren wird und nicht großartig in Gleichnissen und irgendwelchen Rätseln irgendwie verpackt, sondern hat es ihnen eigentlich relativ deutlich gesagt, was passieren wird. Und sie haben es trotzdem in dem Moment nicht sehen können. Wieso? Weil ihr Umstand von dem, dass Jesus weg war, zu groß war. Und es hat einfach ihre Perspektive so getrübt, dass sie die Worte von Jesus, die er mehrmals gesagt hat, vergessen hat. Ich glaube, heutzutage geht es uns oft auch so. Und in dieser Gefühlslage befinden sich die Emmaus-Jünger eigentlich völlig lost, völlig verloren, völlig, wir dachten eigentlich, der wird das Volk Israel eigentlich erlösen. Was ist jetzt? Jetzt ist er einfach weg, er ist einfach gestorben. Und dieses Gefühl, nur dieses Gefühl von Verlust, von Niederlage war präsent, was komplett ihre Perspektive getrübt hat. Und in diese Situation kommt Jesus rein, fängt an mit denen zu quatschen und fängt die eigentlich ab, heißt sozusagen in der Bibel, und fängt einfach an mit ihnen zu reden und sagt so, ja, wegen was seid ihr eigentlich traurig? Natürlich weiß er wieso, aber er fragt es einfach trotzdem. Und die fangen an, darüber zu reden, und Jesus öffnet die Schrift zu ihnen, und die ganze Zeit über haben sie es eigentlich nicht kapiert, dass es Jesus ist. Finde ich auch krass. Und dann im Vers 28, da wollen wir jetzt einsteigen, da heißt es, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich dem Anschein, als wollte er weitergehen. Also Jesus hat quasi gesagt, ich will eigentlich noch ein bisschen weiterlaufen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 und ihre Gefährten versammelt. Um da kurz zu stoppen, ich finde es unglaublich spannend, dass am Anfang sagen sie zu Jesus, hey, komm doch bei uns mit rein, hier kannst, und sie denken ja eigentlich, ist nur irgendein Fremder, sie kapieren es ja noch gar nicht. Da hat der gesunde Menschenverstand noch gesagt, nee, es ist spät abends, hey, geh nicht mehr weiter, jetzt ist schon dunkel, ist schon gefährlich, komm doch bei uns mit rein. Als sie erkennen, dass Jesus der ist, der Fremde in ihrem Zimmer, in ihrem Haus ist oder in ihrem Hotelzimmer, was auch immer das war, in dem Moment sagen sie, in demselben Moment, und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Das heißt, in derselben Stunde noch sagen sie plötzlich, nee, wir müssen aufbrechen, wir müssen wieder zurückgehen nach Jerusalem. Und es war keine eine Stunde Tour, also sie sind durchgesprintet, sondern es war auch mal wieder so eine lange Tageswanderung, eigentlich, was sie gemacht haben. Und sie sagen dann an dem späten Abend, als es eigentlich der gesunde Menschenverstand sagt, nee, jetzt gehst du nicht mehr aus dem Haus, was sie eigentlich vorhin zu Jesus sagen, in dem Moment, wenn sie eine Begegnung mit Jesus haben, ist der gesunde Menschenverstand oder der irdische Weisheiten verabschieden sich. Und sie sagen, aber ich bin so Feuer und Flamme und brannten nicht unsere Herzen so sehr, als vorher Jesus mit uns geredet hat, dass jetzt eigentlich alles egal ist. Und wir fangen einfach an, jetzt direkt noch, heute Abend noch loszurennen nach Jerusalem. Finde ich unglaublich cool, dass sie gar nicht mehr gewartet haben auf den nächsten Morgen, sondern direkt losgerannt sind. Lesen wir mal noch weiter. Sie haben da, sind ja eben zurückgekommen zu den anderen Jüngern in Jerusalem, die sprach und haben dann denen gesagt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voller Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Der letzte Vers ist eigentlich auch mal wieder, und auch nicht die erste, aber es ist auch eine weitere Ankündigung von dem, da wird noch jemand anderes kommen, was der Helfer ist, der Heilige Geist. Und er gibt ihnen eben klar diesen Auftrag, hey, wartet hier, verweilt hier in Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Also erstmal, er verschwindet bei den Emmaus-Jüngern einfach mal so, die rennen zurück durch die Nacht, kommen dann zu den ganzen anderen Jüngern und sagt, hey, der Herr ist wirklich auferstanden. Die Frauen haben nicht irgendwelche Visionen gesehen da am Grab, sondern es waren wirkliche Engel und Jesus ist wirklich auferstanden. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihm begegnet. Und in dem Moment kommt Jesus auch plötzlich wieder und sagt, hier, Friede sei mit euch, hier bin ich. Also was für eine krasse Geschichte. Und wir sehen dass die Verheißung von dem, dass der Heilige Geist kommen wird. Und sie verweilen eben in Jerusalem und warten hungrig auf diesen Helfer, der kommen wird, nicht wissend, was ist er genau, wer ist der Heilige Geist, wer ist dieser Helfer, den er senden wird. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5, sehen wir auch nochmal das Gleiche, dass es heißt, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Drei Verse später heißt es dann, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist die Verheißung des Kommens des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig sehen wir in diesem Text auch die Intention des Heiligen Geistes. Wieso musste die Taufe des Heiligen Geistes kommen? Oftmals ist es heutzutage so, dass das Zeichen davon ist, dass die Taufe vom Heiligen Geist gekommen ist, ist meistens schon so, dass dann die Leute zum Beispiel zum ersten Mal in Sprachen reden können oder dass sie anfangen zu prophezeien. Aber die eigentliche Intention hinter der Taufe des Heiligen Geistes ist nicht, dass wir hier drin sagen können, ja gut, wer spricht alles in Sprachen, wer kann alles prophezeien, lass uns gegenseitig einfach ein bisschen beweihräuchern, sagen wir mal. Das ist nicht die Intention des Heiligen Geistes. Die Intention des Heiligen Geistes ist, dass die Kraft von oben auf uns fällt, um uns zu befähigen, Zeugen zu sein bis ans Ende der Welt. Um uns zu befähigen, dass wir diese Zeugen sind, dass wir zu diesem Licht der Welt werden. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und gleichzeitig woanders sagt er, aber ihr seid das Licht der Welt. Also wer ist es jetzt? Ist es jetzt Jesus oder wir? Es ist, weil Jesus in uns wohnt, durch den Heiligen Geist, ist es die Befähigung, dass wir zum Licht der Welt werden. Dass wir unser Umfeld beeinflussen. Dass wir Liebe in Person sind. Nicht durch das, wie toll wir sind, sondern durch das, wie toll Jesus ist, der durch die Form des Heiligen Geistes in uns Wohnung einnimmt. Also das ist die Intention der Taufe des Heiligen Geistes. Es ist die Befähigung. Es ist die Kraft, die von oben kommt. Ja? Und dieses Wort Kraft, wenn das Wort Kraft in der Bibel im Neuen Testament im Griechischen benutzt wird, ist es dieses griechische Wort Dynamis. Das ist, wo wir diesen Dynamo her haben, dieses Wort Dynamo vom Fahrrad. Und es ist einfach die übernatürliche, heilende Kraft Gottes. Ja? Das ist diese Kraft. Es ist die Kraft, wo Jesus sagt mit der Frau, mit dem Saum des Gewandes, wo den Saum von Jesus anfasst und er sagt, hey, ich habe gespürt, dass irgendjemand mich angefasst hat, weil ich habe gespürt, dass Kraft von mir gegangen ist. Genau dieses Wort ist dieses Wort Dunamis. Also Jesus hatte diese Kraft Gottes, den Heiligen Geist, der durch ihn geflossen ist, so sehr, dass er es gespürt hat, wenn jemand da angezapft hat, sozusagen. Wenn da jemand das in Anspruch genommen hat für sich. Gehen wir mal einmal weiter. Da sehen wir schon mal die Versprechen. Da sehen wir auch noch mal die Versprechen im Johannes, wo Jesus spricht von dem, wer der Heilige Geist ist und wieso er kommen muss. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir über den Heiligen Geist reden, nicht nur am Pfingsten, weil ich glaube, dass der Heilige Geist in so vielen Gemeinden, in so vielen Denominationen entweder verschwiegen wird oder irgendwie sogar eher noch negativ geredet wird oder manchmal einfach, es ist halt irgendwie der Heilige Geist. Aber oftmals kommt der Heilige Geist meiner Erfahrung nach ein bisschen zu kurz in Gemeinden. Und es wird nicht drüber geredet viel, es wird nicht viel drüber gepredigt und vor allem ist er nicht oft im Alltag zu sehen. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden, aber trotzdem, ich glaube, da sehe ich eine Gefahr drin, weil der Heilige Geist ist der Teil der Dreieinigkeit, den Gott hier auf die Erde gesandt hat, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist. Er ist dieser Teil der Dreieinigkeit, den du und ich jetzt haben, zu dem haben wir Zugang. Er ist die Tür zum Vater. Er zeigt uns die Tür zum Vater, die Tür ist Jesus. Aber ohne ihn können wir die Tür nicht sehen. Und deswegen glaube ich, wenn es ein Drittel der Dreieinigkeit ist und er ist präsent hier auf Erden, glaube ich, müssen wir viel mehr und mehr mit ihm in Kontakt kommen. Und das sehen wir nochmal im Johannes, von Jesu Worte, Johannes 16, Vers 7 heißt, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, also weggehe, dass ich in den Himmel gehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, Helfer, nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Wie oft haben wir Fragen, ob das theologische Fragen sind, ob das jegliche Fragen sind in unserem christlichen Leben, wo wir nicht beantworten können. Der Heilige Geist hat die Antwort, der in uns wohnt. der uns führt, leitet in alle Wahrheit. Und um einfach da wieder zurückzukommen, wir wissen alle, was in Apostelgeschichte 2 passiert, diese brennenden Zungen, die über den Köpfen erschienen hat und die Taufe des Heiligen Geistes kam. Aber einfach um wieder zurückzukommen auf das, okay, wie können wir uns positionieren, diesen Heiligen Geist zu empfangen? Wie können wir uns positionieren am Anfang, als wir neue Christen sind, den Heiligen Geist zu empfangen? Was ist der Schlüssel? Und ich will ein kurzes Zeugnis aus meinem Leben erzählen, wie das bei mir war. Und zwar war ich 18 Jahre, gerade mein Leben zu Jesus gegeben, und ein paar Monate unterwegs gewesen mit Jesus. Und ich weiß noch, dass es irgendwann angefangen hat, wo ich gemerkt habe, ich habe davon gehört, Bethel, Kalifornien, Bibelschule oder auch sonst irgendwo, man hat es erlebt damals in Gemeinden, dass Leute Begegnungen mit dem Heiligen Geist haben, dass sie irgendwie umgeflogen sind, dass die in Zungen geredet haben, dass sie angefangen haben zu lachen, wie auch immer, alles Mögliche für Begegnungen, die man halt so gesehen hat. Und ich habe gemerkt, dass in mir so ein Hunger aufgestanden ist, dass ich das auch will. Und dann habe ich angefangen zu beten. Und da war ich schon eingeschrieben in der Bibelschule, also wusste, ich gehe da zu der Bibelschule hin. Und habe dann gemerkt, okay, ich will da einfach mehr, ich bin hungrig. Und habe angefangen, jeden Morgen und jeden Abend zu beten, Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Ich wusste nicht, was es genau heißt. Ich habe jetzt auch nicht ewig lang gebetet, manchmal vielleicht ein bisschen länger, aber manchmal war es auch einfach nur ein Satz, ein Gebet, bevor ich schlafen ging, hey, Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Ich weiß nicht, wie es aussieht, ich weiß nicht, was mit mir passieren wird, aber ich will mehr von dir. Und es ging über ein paar Monate lang, und ich habe Schlüssel in dieser Phase entdeckt für mich, wo ich glaube, wo Schlüssel für alles sind. Und zwar waren wir da einmal in Prag, meine ich, mit dem Yannick und mit dem Benny Kaufmann. Auch lustig, dass der Benny heute da ist. Ich weiß nicht, ob er die Predigt da oben hört, aber ja, genau, das war wieder lustig, weil ich wusste nicht, dass der Benny heute kommt, und wir haben da waren bei so einem Awakening-Event und waren da mitten in dieser riesen Arena, ich glaube es war Prag, und da ging es dann halt völlig ab, und da war Lobpreis, weiß ich noch, und der Yannick links, der Benny rechts, vor mir, hinter mir, überall die Freunde oder Bekannten von denen, von Bethel, von Kalifornien da, von der Bibelschule. Und ich stand mittendrin, und es kann nur sagen, es ging ab. Also ich hatte eigentlich nur Befürchtung, dass mir jetzt gleich irgendeine Faust trifft oder irgendwie. Also es ging wirklich richtig ab, und die beiden mit dabei. Und ich war keineswegs irgendwie jetzt, ich hatte jetzt nicht Angst, ich habe mich auch nicht komisch gefühlt. Ich wusste, okay, geht ab, klar, sowas habe ich jetzt auch noch nie gesehen bei dem einen oder anderen. Aber mein Herz war positiv. Und gleichzeitig innerlich hat mein Herz geschrien. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich will das, ich will mehr von dir, ich will. Und ich habe gemerkt, da war ich an so einem Punkt, wo ich hätte sehr leicht sagen können, als es nach einer Stunde lang, und es ging weiter und weiter, und rechts und links geht es ab ohne Ende, und ich stehe mittendrin, und bei mir passiert nichts. Oder zumindest hat es gewirkt, wie wenn nichts passiert ist. Und ich hatte war an so einem Punkt, wo ich hätte sagen können, ja gut, wieso passiert es jetzt bei mir nicht, Gott? Und ich frage diese Frage, und dann fängt es vielleicht an, dass ich sage, ja gut, ist irgendwas falsch mit mir oder wie auch immer. Ich glaube, dass diese Frage oftmals, wieso Gott das und das und das, eigentlich eine Tür ist für nur noch mehr Zweifel und nur noch mehr Fragen. Nicht in allen Fällen, aber in sehr vielen. Und in dem Moment habe ich für mich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, ist mir egal, ob ich das jetzt gerade erlebe oder nicht. Ich bin hungrig nach mehr, und ich entscheide mich jetzt dazu, dankbar zu sein für das, was ich spüre, für das, was ich erlebe. Für das, was ich bisher erlebt habe mit Gott in meinem Leben, in meinen 18 Jahren oder wie alt ich damals war, oder 19. Und für das, was ich jetzt gerade in diesem Moment spüre, weil ich habe was gespürt. Ich habe einen Friede in meinem Herzen gehabt. Ich hatte Jesus in meinem Herzen wieder aufgenommen. Ich hatte einen Friede in meinem Herz. Ich war in einem Friede mit Gott. Und ich hatte Gänsehaut, weil ich einfach gemerkt habe, es ist mega cool, da Lobpreis zu haben. Und ich habe angefangen, mich dafür zu bedanken bei Gott, für das, was ich erlebt habe und für das, was ich in dem Moment erlebe. Und im gleichen Moment habe ich immer wieder den nächsten Satz gesagt, aber ich will mehr, Heiliger Geist, aber ich will mehr. Und ich glaube, dass diese zwei Komponenten, Dankbarkeit und gleichzeitig Hunger nach mehr, unglaublich wichtig sind in dem, wie wir uns positionieren als Christen, um uns auszustrecken nach mehr. Wenn wir nur eins von beidem haben, glaube ich, hat es einen unglaublich negativen Effekt. Wenn wir nur hungrig sind, wenn wir nur sagen, oh, ich will mehr Heiliger Geist, ich will mehr Heilung sehen, ich will mehr Rettungen sehen, ich will mehr sehen, ohne dankbar zu sein, dann werden wir so, haben wir so eine Verzweiflung. Wir wollen immer mehr und mehr und es ist nie genug. Wenn wir nur dankbar sind und sagen, ja, ich bin einfach dankbar für das, was Gott mich gesegnet hat. Wenn Gott das für andere macht, ist cool, kann es für mich auch machen, ist kein Problem, aber wenn nicht, ist auch okay. Wenn wir nur dankbar sind, aber nicht uns ausstrecken nach mehr, dann werden wir einfach, dann sind wir in unserer Komfortzone. In Englisch gibt es da dieses Wort complacent oder comfortable, also wir uns einfach, es ist uns gemütlich, also wir brauchen nicht mehr, aber wir erleben auch nicht mehr. Das heißt, wir brauchen dieses Tandem, diese Komponente zwischen Dankbarkeit und Hunger nach mehr. Und das war für mich ein Schlüssel, weil in dem Moment in Prag ist nichts passiert. Oder zumindest nichts, nicht mehr, nicht das, nachdem ich mich ausgestreckt habe. Und es hat monatelang noch weiter gedauert, wo ich auch weiterhin einfach jeden Abend, jeden Morgen mal ein Satz, zwei Satz, drei Satz Gebet gesprochen habe, sonst ist da gar nichts passiert. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich dann in Bethel war und dann auch bei einem ganz normalen Abendgottesdienst, wo ich es auch gar nicht erwartet habe, weil ich nicht so war, okay, heute muss es passieren. Ich gebe dir das Ultimatum. Oder weil ich nicht gesagt habe, ah ja gut, passiert halt sowieso nicht mehr. Sondern ich habe einfach mich in meinem Herz reingehalten und gesagt, ich bin dankbar für das, was ich spüre, aber ich will mehr, bis ich sehe. Und dann will ich mehr, bis ich das sehe. Und ich glaube, diese Herzenshaltung müssen wir uns beibehalten. Und an diesem Abend hatte ich eine Begegnung, die mein Leben komplett verändert hat. Und zwecks Zeitgründen will ich da heute gar nicht arg ins Detail gehen, aber das war eine Begegnung, die mein Leben radikal verändert hat. Wo es danach niemals irgendeinen Zweifel geben könnte, ist Gott real und will er mir begegnen. Und es hat nicht mich gestillt im Sinne, dass ich danach nicht mehr wollte, sondern es hat mich nur noch mehr hungrig gemacht. Und ich habe 2 Jahre später woanders dann genau die gleiche Begegnung nochmal erlebt, aber in einer noch krasseren Intensität. Und es zeigt mir, dass wir einfach, es gibt keine Limits, es gibt immer mehr und gleichzeitig dürfen wir nicht die Dankbarkeit verlieren mit dem, was wir haben. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, wir müssen uns nicht wie Waisen nach was ausstrecken, was irgendwo weit draußen ist, was nicht uns gehört. Nee, wir haben ihn schon, der in uns wohnt, wir haben Zugang dazu. Das gehört uns rechtlich. Erblich gehört uns das. Wir dürfen uns danach ausstrecken mit der Erwartung, dass das kommt. Aber gleichzeitig dürfen wir unsere Dankbarkeit nicht verlieren. Und da gibt es so einen coolen Vers im Alten Testament, im 3. Mose. Und zwar geht es da um die Priester und die Vorschrift mit den Priestern. Und da heißt es, dass ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nie erlöschen. Also da gibt es quasi klare Anweisungen, wie die Priester sich zu verhalten haben. Und oftmals im Alten Testament, so im Neuen Testament, ist das Feuer, wird verglichen mit dem Heiligen Geist, die Zungen in Apostelgeschichte 2. Gott sagt über sich selber, er ist ein verzehrendes Feuer. Die Feuersäule in der Wüste bei Nacht, die das Volk Israel geführt hat. Also es ist klar, dass es da um dieses Feuer geht, das Feuer des Heiligen Geistes, das Feuer Gottes. Und die Priester sind dazu berufen, dieses Feuer am Leben zu halten. Wie machen sie das? Durch Brennholz. Ganz einfach, ganz simpel. Im 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. In diesem neuen Bund nennt uns Gott ein königliches Priestertum. Ein königliches Priestertum. Und dieses Feuer, das dort im Alten Testament auf diesem Altar geherrscht hat, brennt jetzt in uns. Nur wie halten wir das am Leben? Wie halten wir das am Feuer? Wir können ja jetzt nicht irgendein Brennholz schlucken. Wir können auch nicht irgendwelche physische Sachen machen. Der Tempel, wie wir weiter unten im nächsten Vers lesen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Das heißt, im Alten Bund war dieser Tempel, dieser physische Tempel. Im Neuen Bund sind wir, unsere Leiber jetzt, die Tempel des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist in uns wohnt. Und dieses Feuer müssen wir am Leben erhalten. Und wie machen wir das? Wir sind dieses königliche Priestertum, das wissen wir jetzt. Und ich glaube, dass wir dieses Feuer in unserem Herzen Wie die Jünger zum Beispiel sich gefragt haben, brennt ihr unsere Herzen nicht? Das ist die Frage, die ich euch heute Morgen stellen will. Brennt euer Herz? Brennen unsere Herzen? Wenn nein, wie kriegen wir es hin, dass es brennt? Wenn ja, wie kriegen wir es hin, dass es weiterhin brennt für unser ganzes Leben? Wie halten wir dieses Feuer, das in unserem Herzen ist, am Leben und brodeln oder einfach komplett ein lebendiges Feuer? Wir kriegen es hin, indem wir uns auf den Altar legen. Deswegen heißt es im Römer 12, dass wir das ein lebendiges Opfer sind für ihn. Das heißt, jetzt können wir nicht mehr irgendwie Brennholz im Physischen drauflegen, das geht nicht, sondern wir können durch unsere Taten, durch unsere Aktionen, durch unser Leben, durch das, was wir sagen, was wir tun und durch unsere Entscheidungen das Feuer am Leben erhalten. Und ich hatte einen Gedanke, oder das ist so in letzter Zeit viel in meinem Kopf, den ich einfach mit euch teilen will, einen sehr ehrlichen, authentischen Gedanken, wo ich für mich gemerkt habe in den letzten 2-3 Jahren, man kommt von der Bibelschule zurück, dort ist es natürlich leichter, sage ich mal, das Feuer am Brennen zu halten. Du hast 1000 Studenten mit dir, die alle nur jeden Tag das Gleiche wollen, Gott anbeten, und du machst nur das, kurz zusammengefasst. Ich mache auch ein paar andere Sachen, aber es geht einfach nur um Jesus und man nimmt sich diese Zeit, diese 2-3 Jahre nur da dafür, was auch schon Hammer ist. Und trotzdem merkst du danach, du kommst in den Alltag, du fängst an zu arbeiten, du fängst an zu studieren und du stehst vor der Herausforderung manchmal, okay, wie kann ich dieses Feuer am Leben erhalten? Wie kriege ich das hin? Und ich habe gemerkt für mich in den letzten Tagen, dass in mir etwas aufsteigt, wo ich gemerkt habe, ich will nicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder auch jetzt sagen müssen oder eigentlich sagen, oh cool, wie ich damals bei Bethel oder wie ich damals in der Bibelschule, als ich noch jung war, wie ich da gebrannt habe, wie ich da hungrig war für Jesus, wie ich da hungrig war für einfach, ich war so unbekümmert, so rein, ich habe noch gar keine Gedanken gemacht, ich war einfach nur hungrig nach mehr und habe nicht lang nachgedacht. So wie die Emmaus-Jünger, die einfach gesagt haben, nee, komm, wir brechen jetzt direkt auf, wir müssen nach Jerusalem, wir müssen es den anderen Jüngern sagen. Die haben nicht gedacht, ja gut, könnte da irgendwas auf der Straße passieren, ist es jetzt sicher, wie auch immer, sondern die haben es einfach gemacht. Und diese Unbekümmerheit, diesen Hunger nach Gott, wo man oftmals dann irgendwie zurückblickt und sagt, ja gut, das hatte ich halt in den jungen Jahren, habe ich für mich gemerkt, ganz neu, wurde ich überführt und habe für mich gemerkt, nee, ich will das nicht sagen. Ich will nicht zu dem Punkt kommen müssen, dass ich in ein paar Jahren, da muss ich nicht in 20 oder 30 Jahren, ich will allein jetzt oder allein in 2-3 Jahren nicht sagen müssen, oh, wie cool war das, als ich damals so jung war und so hungrig war. Sondern ich will, dass mein Herz jeden Tag mehr brennt. Dass dieses Herz nie irgendwie nur so eine lodernde kleine Flamme ist oder nur so Glut ist, sondern ich will, dass dieses Feuer brennt. Es ist dieses Feuer, lichterloh brennt. Und ich glaube, dass wir da unseren Part da drin spielen, unseren Teil da drin spielen, unsere Verantwortung haben. Ich glaube, dass der Heilige Geist derjenige ist, der dieses Feuer in deinem Herzen entzündet. Er ist derjenige, der es initiiert. Er ist derjenige, der den Hunger in dich reinsetzt, dich nach mehr auszustrecken von Gott. Aber wir sind diejenigen, die dieses Feuer verwalten, wie die Priester im Alten Testament, die dieses Feuer kontinuierlich am Leben gehalten haben. Kontinuierlich, das war ihre Aufgabe, das war ihre einzigste Aufgabe. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, zu sagen, jeden Tag für den Rest unseres Lebens, dass wir dieses Feuer am Brennen halten und dass es größer wird, nicht kleiner wird und auch nicht gleich bleibt. Weil ich glaube, dann kommen wir auch in dieses Komfortzone und es geht uns gut und wir sind gemütlich und wie auch immer. Und früher oder später wird es weniger. Dass es gleich bleibt, ist in den meisten Fällen nicht so. Und ich glaube, deswegen müssen wir immer uns nach mehr ausstrecken. Und gleichzeitig unsere Dankbarkeit nicht verlieren. Und ich glaube, das sind so diese Schlüssel, von denen, wie können wir mehr empfangen? Wie können wir dieses Feuer in unserem Herzen am Leben erhalten? Nicht nur am Leben erhalten, sondern wie können wir es wachsen? Wie kann dieses Feuer in uns wachsen? Und ich glaube, dass es einen unglaublichen Einfluss hat auf unser Leben, wenn wir vom Heiligen Geist berührt werden. Im Alten Testament, ich weiß gar nicht wo, heißt dass das, wenn dieser Bibelvers so heißt, schmecket die Herrlichkeit Gottes und dann werdet ihr sehen. Und ich glaube, dass wir, so wie bei den Emmaus-Jüngern, wie ich es jetzt ein paar Mal gesagt habe, dass wenn wir in Kontakt kommen im Heiligen Geist, wenn wir schmecken von der Herrlichkeit Gottes, wenn wir begegnen und haben mit Gott, dass es unsere Perspektive verändert. Dass die Dinge, die davor keinen Sinn gemacht haben, machen plötzlich Sinn. Weil oftmals wissen wir, okay, Jesus hat so krasse Versprechen in der Bibel ausgesprochen. Er hat gesagt, erstmal, hey, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und so weiter und so fort. Hat aber denen nie gesagt, wie es geht. Gleichzeitig hat er gesagt, genau die gleichen Dinge, die ich gemacht habe, werdet ihr auch tun und sogar noch mehr. Und nichts ist unmöglich für den, der da glaubt. Das sind solche Versprechen, die wir unser ganzes Leben lang schon hören. Nichts ist unmöglich für den, der da glaubt. So ein kurzer Satz, aber der ist so krass. Und ich weiß, so geht es mir auch oft, dass wir dann trotzdem irgendwie merken, okay, das ist so ein krasses Versprechen, aber irgendwie sieht es dann halt im Alltag anders aus. Oder wie kann ich das jetzt genau auf meinen Alltag beziehen, weil da sieht es ja nicht so aus. Und ich glaube, dass wir da merken, okay, Gott macht so krasse Versprechen, die wir aus eigener Kraft niemals erfüllen können. Die wir aus eigener Kraft nicht hinkriegen. Wir können niemanden heilen. Wir können niemanden die Dämonen austreiben. Aber durch diese Befähigung vom Heiligen Geist, die in uns wohnt, ist plötzlich alles möglich. Und es verändert unsere Perspektive. Es verändert unsere Perspektive zu dem, dass plötzlich die Dinge, die groß wirken, völlig klein sind. Die ganzen Umstände, die bei den Emmaus-Jüngern auch da waren. Boah, Jesus ist weg, wie wird es genau passieren? Ich dachte, du wirst uns erlösen, Volk Israel, die Römer sind aber immer noch da, bla bla bla. Denen ging es gar nicht mehr darum. Weil ihre Perspektive hat sich verändert. Und mit dem will ich heute enden, dass ich glaube, wenn wir uns komplett alles hingeben zu Jesus, oftmals, wenn wir mehr empfangen wollen, muss auch erstmal irgendwas frei werden in unserem Herzen. Und wenn wir uns nach mehr ausstrecken vom Heiligen Geist, aber wir sind nicht bereit, gewisse Dinge aufzugeben, dann brauchen wir uns nicht wundern und brauchen wir nicht Gott irgendwie die Schuld geben dafür. Sondern wenn der Heilige Geist in unserem Herzen anklopft und sagt, hey, gib mir das, hey, gib mir das. Und wir wollen es nicht und wir fangen an, Gott die Schuld zu geben. Und der Heilige Geist macht es in einer unglaublich sensiblen und gentleman und liebevollen Art und manchmal macht das einfach auch Haruk. Es gibt beides. Deswegen, wir können den Heiligen Geist nicht in irgendeine Box packen und sagen, ja, aber so ist doch der Heilige Geist nicht. Nee, sowas macht er doch nicht. Und ich glaube, dass wenn wir ihm alles geben, wenn wir ihm komplett unsere Herzen geben, unser Wille, unser darauf bestehen, dass wir eine eigene Meinung haben manchmal auch, wenn wir ihm alles hingeben, wenn wir ihm die Gedanken hingeben, wo wir nicht verstehen, die Ereignisse, die passiert sind in unserem Leben, die wir nicht verstanden haben, wenn wir den Schmerz, den wir nicht verstanden haben, wenn wir all diese Dinge ihm komplett hingeben, dann empfangen wir was, was unglaublich viel mehr wertvoll ist. Es ist eine neue Perspektive, aber es ist nicht nur in unserem Denken, sondern es ist authentisch, dass er die Stellen füllt, die wir ihm aufgegeben haben. Und er ist bereit dafür. Er wartet nicht, es muss nicht immer ein langer Prozess sein, sondern wenn wir sagen, hey, ich gebe das hin, ich gebe das an den Thron, ich gebe das an dich, Jesus, ab. Er ist verfügbar und er ist bereit und willig, es zu füllen. Im Überfluss. Der Heilige Geist füllt im Überfluss. Im Überfluss. Nicht nur irgendwie randvoll, sondern er lässt es überfließen. Und manchmal muss es so lange überfließen, da gibt es ja auch diesen schönen Vergleich, wo manchmal Pastoren zeigen mit diesem Wasser, wo dann irgendwie davor ein dreckiges Wasser ist und die tun so lange irgendwie ein klares Wasser rein, bis es dann irgendwann mal halt komplett klar ist. Aber ich weiß, dass der egal was, dass unser einziges Schlüssel muss sein, dass wir uns mehr nach dem Heiligen Geist ausstrecken. Ja, und wir dürfen keine Angst haben vom Heiligen Geist, wir dürfen auch keine Angst davor haben, wie das vielleicht aussehen mag, ob dann vielleicht irgendjemand uns sich lustig macht über uns. Der Heilige Geist ist der Teil der Dreieinigkeit, ein Drittel der Dreieinigkeit. Natürlich können wir sie nicht komplett separieren, aber wenn oftmals in der Geschichte von der Gemeinde, vom Leib Christi, wir was separiert haben, dann haben wir den Heiligen Geist ein bisschen außen vor gelassen. Also wenn wir eigentlich genau den Teil, den der Jesus gesandt hat, wenn wir genau den Teil irgendwo ein bisschen weniger wichtig in der Dreieinigkeit lassen, dann machen wir das richtig falsch. Deswegen will ich uns alle einfach ermutigen, aufs Neue keine Angst zu haben im Heiligen Geist und in eine Beziehung einzugehen im Heiligen Geist, ihm alles zu geben, ihm komplett alles zu geben. Und es ist nicht so eine einmalige Situation, eine einmalige Begegnung. Die Jünger, die die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben, die haben sich danach, Sie lesen, wir sind ein paar Kapitel danach, wieder getroffen und wieder gebetet und es kam eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Das heißt, es ist kein One-Time-Thing, es ist nicht eine einmalige Begegnung und dann fertig, ja gut, jetzt habe ich es halt. Nee, das ist eine Sache, die uns hungrig macht nach mehr. Mit einer Dankbarkeit zu wissen, ich habe alles, was ich brauche. Ich kann nicht nochmal irgendwie jemand anderes oder noch was Tolleres empfangen oder irgendwie eine geistliche Weisheit in dem Bereich. Lass uns jetzt nicht strange werden, sondern lass uns die Basics von dem, dass der Heilige Geist derjenige ist, der in uns wohnt, aber in dem haben wir Zugang zu allem. Und ich will mit dem Vers enden. Ihr könnt gerne kurz aufstehen mit mir. Und zwar, müsste der noch kommen? Da, Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also der Heilige Geist, der den Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt jetzt in uns. Das heißt, der hat sich einfach drin gemütlich gemacht, komplett, nimmt, der zahlt auch keine Miete, der wohnt hier in uns drin. Und derjenige gibt, währenddessen er hier drin wohnt, Leben zu unseren sterblichen Leibern, also zu unserem physischen Körper gibt dieser Geist Leben. Das heißt, wenn wir Krankheit haben, wenn wir irgendwo schmerzt, können wir diesen Vers nehmen und anfangen zu meditieren und sagen, hey, dein Wort verspricht, dass dein Geist, der in mir wohnt, gibt Leben zu meinem physischen Körper. Das heißt wirklich Leben. Das ist das Leben des Himmels, das durch uns dann fließt in dem Moment. Was für ein krasses Versprechen, mit dem ich einfach enden will, ist das, dass das Kommen des Heiligen Geistes, der in uns Wohnung eingenommen hat, was das für einen Effekt hat. Was das für einen Einfluss hat auf unser Leben, ist unglaublich. Ja, und Heiliger Geist, so danke ich dir jetzt. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du hier präsent bist. Ich danke dir, dass du gesandt worden bist, dass wir dieses königliche Priestertum sind. Ja, ich danke dir, dass wir dieses Feuer am Leben erhalten dürfen, aber dass du es initiierst, Heiliger Geist. Und ich bete, dass heute aufs Neue, dass eine neue Ausgießung passiert, eine neue Initiierung, eine neue Entfachung des Feuers von dir, von deinem Heiligen Geist, dass das entfacht in unseren Herzen, dass unsere Herzen wieder brennen, dass wir nicht sagen müssen, oh, haben nicht unsere Herzen gebrannt, sondern dass wir sagen können, ja, unsere Herzen brennen, wenn wir in Kontakt mit Jesus kommen, wenn wir mit seinem Wort in Kontakt kommen, wenn wir es lesen, dass du, Heiliger Geist, es lebendig machst, dass du uns in alle Wahrheit führst, Heiliger Geist, dafür danke ich dir und ich bete, dass das passiert in unserem Leben, Herr. Ich bete für eine neue Ausgießung mit dem Geist der Kraft und des Feuers und der Freude und des Friedes. Ja, Heiliger Geist, ich bete, dass du Leute hungrig machst, dass du uns hungrig machst, dass du mich hungrig machst, dass wir nicht complacent, dass wir nicht in diese Komfortzone kommen, dass wir es uns nicht gemütlich machen. Sondern ich bete, dass wir wirklich immer weiter und immer weiter hungriger werden nach mehr von dir. Mehr Begegnung mit dir, die uns langfristig verändert, Heiliger Geist. Ja, und ich bete für langfristige Veränderungen, wo du in Begegnungen kommst mit dem Geist der Wahrheit, die deine Perspektive verändert, Jesus. Ja. Ja, danke, Heiliger Geist. Und ich bete, dass das, was ich erleben durfte, Vater, ich danke dir, dass du es wieder tun wirst, Herr. Dass du Leuten begegnest, dass du Leuten einen Hunger in ihr Herzen setzt, sich nach mehr auszustrecken von dir, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du nicht irgendwie nur ein Geist bist, sondern dass du wirklich eine Person bist, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du uns begegnest am Morgen, am Abend, tagsüber, in der Nacht. Und ich setze jetzt einfach einen tieferen Hunger in uns allen frei, in Jesu Namen. In Jesu Namen.